Wir hatten Joachim deshalb vor allem ausgesucht, weil er im Vorstand der Stiftung Naturschutzgeschichte ist und wir ihm zu verdanken haben, glücklicherweise zu verdanken haben, dass die Aufarbeitung der Rolle des Naturschutzes, insbesondere in der Zeit zwischen 1933 und 1945, kritisch gesehen wurde. Er hat nämlich zusammen mit unserem Mitglied im Beirat von Fahren, mit Gerd Krönig, Protest eingelegt gegen eine Veranstaltung, die organisiert wurde vom Umweltministerium im Jahr 2000, die, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, ein Kongress der Weißwäscher war. Und hat dann zwei Jahre später unter dem Namen Naturschutz und Demokratie eine Gegenveranstaltung organisiert, die mehr als überfällig ist und die wir übrigens, das möchte ich hier gleich am Anfang sagen, aufgearbeitet haben. Wer sich mit dem Titel oder mit dem Thema weiter beschäftigen will, kann das auch dort sehr gut lesen. In dem letztjährigen Jahrbuch Ökologie, das wir unter das Stichwort Ökologie und Heimat gestellt haben. Also wer das Thema über den braunen Naturschutz genauer lesen will, dem empfehle ich das Buch. Also das zur Vorgeschichte. Wir haben als erster Umweltverband Anthropozän oder Menschenzeit zu einem Schwerpunkt gemacht. Ich glaube, das ist aus zwei Gründen von entscheidender Bedeutung. Das erste ist, weil diese Bestimmung einer neuen geologischen Erdepoche nicht einfach nur eine Begriffsänderung ist, sondern eine unglaubliche Herausforderung, deren Tragweite wir erst langsam begreifen. Sie erfordert im Kern, dass man mit der Endlichkeit der Natur umgeht, und zwar nicht der Endlichkeit absolut, sondern der Endlichkeit für menschliches Leben. Und als zweiten wesentlichen Punkt, um den Benenner des Anthropozäns zu zitieren, den leider im letzten Jahr verstorbenen Paul Crutzen, weil das, was im Augenblick passiert, das Leben auf der Erde über Jahrtausende signifikant verändern wird. So seine zentrale Begründung. Das ist die eine Zuspitzung, die wir heute erleben. Und die andere Zuspitzung, ich mache sie mal fest, an einem Vortrag von Alexander Gauland vor der Erasmus-Stiftung in Berlin auf Einladung von Erika Steinbach, wo er zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltpolitik aus Sicht der AfD gesprochen hat. Ich sage das deshalb, nicht weil ich jetzt einfach da so eine billige Abrechnung mitmachen will, sondern weil da schon auch ein gewichtiger Tatbestand hintersteht. Denn Gauland musste sich bei seinem Vortrag überhaupt nicht, obwohl er höchst reaktionär war, auf die Zeit der NSDAP beziehen, sondern er konnte sich auf den deutschen Naturschutz beziehen, seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, auf eine Denktradition, die da sehr tief verankert ist, und ich kann es gleich in der Konsequenz machen, deren Vertreter alle nach 1945 das Bundesverdienstkreuz gekriegt haben. Das ist die Wahrheit. Und darüber will ich ein wenig hier reden, weil nämlich der Blick zurück eine Voraussetzung ist, um zu Schlussfolgerungen zu kommen, wie die heute notwendige Erweiterung der Umweltpolitik organisiert werden muss. Ich glaube, wir kommen in der Umweltpolitik in der nächsten Zeit an einem entscheidenden Schritt nicht vorbei. Die Umweltpolitik muss Gesellschaftspolitik werden. Wenn sie aber Gesellschaftspolitik wird, dann muss sie auch mit den Weltanschauungen, den Weltbildern der Gesellschaft in Einklang gebracht werden und darf nicht zurückfallen, wie wir das heute beispielsweise erleben, von den Klimaleugnern bis zur AfD. Weil was jetzt neu ist am Umgang mit Endlichkeit, ist in der Konsequenz eine fundamentale Umstellung auch unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen. Und ob unsere Gesellschaft da bereit und fähig schon ist, ist die Frage, ob es sozusagen entweder zu einer Weiterentwicklung der Moderne kommt oder zu einem Rückfall wieder sozusagen in die alten konservativ-reaktionären oder völkischen Gedankenstrukturen. Deshalb fange ich also an bei Alexander Gauland, der seinen Vortrag gestellt hat vor der Erasmus-Stiftung unter Nachhaltigkeit und hat dort angefangen mit dem alten konservativen Verständnis, dass Naturschutz etwas völlig anderes sei als Umweltschutz. Vereinfacht gesagt, ein Naturschützer ist ein aufrechter Deutscher, ein Umweltschützer ist ein ideologischer Linker. Das ist also sozusagen die Grundposition, die dahinter steht. Und es geht darum, eine Gleichsetzung zu machen. Naturschutz ist Volk und Heimatschutz. Umweltschutz ist sozusagen dagegen für alle da. Und weil wir, AfD, einen exklusiven Heimatschutz wollen, brechen wir mit den universellen Ideen der Moderne und nennen Nachhaltigkeit vereinfacht Volksgut. Das ist also Gauland. Übrigens war Gauland der zuständige Abteilungsleiter bei der Gründung des Umweltministeriums 1987. Das weiß auch wenige. Also sozusagen das Umweltministerium, gegründet von Wallmann, wurde organisiert von Alexander Gauland. Gauland sieht im Naturschutz in diesem völkischen Sinne die dritte Säule der AfD neben der Kritik an Europa und der Ablehnung der Migrationsfragen und bezieht sich dabei auf die völkischen Traditionslinien im Naturschutz. Man kann es mit Björn Höcke sagen, der sagt, das wahre Grün ist blau. Übrigens, es gibt auch eine Reihe sogar von Grünen, die heute bei der AfD sind, die genau an diesem Punkt ansetzen. So beispielsweise zwei Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. So kommt das Gespenst der Vergangenheit wieder hoch, Naturschutz mit Volksgemeinschaftsideologie zu verbinden. Das war übrigens schon im 25-Punkte-Programm der NSDAP von 1920, wo drin steht: Deutscher Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Und Volksgenosse ist derjenige, dessen Blut und Boden deutsch ist. Von daher kann kein Jude Volksgenosse sein. Das war der Punkt, wie gesagt, einer der Punkte im 25-Punkte-Programm. Und es war auch nicht nur eine Frage der NSDAP. Ich darf beispielsweise nicht vergessen, der Deutsche Alpenverein hat schon 1923 ein totales Verbot für jüdische Mitbürger in ihren Einrichtungen ausgesprochen. So war das damals. Die AfD braucht von daher nicht die Anleihung aus der NS-Zeit. Die Wurzeln gehen tiefer und wir dürfen nicht verkennen, die Umwelt und die moderne Umweltpolitik mit ihren linksliberalen Positionen, die existiert erst seit den 70er Jahren. Vorher waren es Ausnahmen. Naturfreunde waren so eine Ausnahme. Karl Liebknecht war übrigens eine solche Ausnahme. Aber mehrheitlich war der deutsche Naturschutz lange Zeit eine völkische Grundidee des reaktionären Bürgertums. Die AfD will daran anknüpfen, das wird übrigens auch deutlich, wenn man die Kehre liest, das ist ein Ökomagazin der rechtsextremen Szene, das von einem Vertreter der identitären Bewegung herausgegeben wird. Dort wird auch als klares Ziel definiert, wir wollen den Linken den Naturschutz wieder nehmen und ihn zu uns zurückkehren. Die Kehre, das ist ein Titel von Martin Heidegger. Heidegger war ein überzeugtes Mitglied der NSDAP von 1933 bis zum Ende und er hat das auch nie bereut. Heidegger plädierte immer für eine konservativ-nationalistische Wende und war Anhänger der konservativen Revolution. Theodor Adorno hat ihn deshalb zu Recht kritisiert mit dem Satz: Martin Heidegger macht Geschichte zur Ungeschichte. Er weiß viel, aber er weiß eigentlich gar nichts. Und er bezieht sich darauf auf seine Wurzeln im Naturschutz weit vor 1933. Naturschützer in Deutschland waren mit ihrer Blut- und Bodenphilosophie Komplizen der faschistischen Ideologie. Um das klar zu sagen, diese Linie begann etwa schon 1880 mit Ernst Rudorf, mit Paul Förster, auch mit Erich Heckel und mit anderen. Und sie wurde dann 1918 zur zentralen Kampflinie, die hieß: Wir bekämpfen die Weimarer Republik, wir wollen keine Demokratie, wir wollen eine autoritär-nationalistische Führung. Und interessanterweise gibt es auch heute solche Debatten, in denen sie sagen, das, was in der Ökologie jetzt ansteht, kann die Demokratie gar nicht bewältigen. Dafür brauchen wir autoritäre Führungsstrukturen. Gauland bezieht sich nicht nur auf Heidegger, er bezieht sich auch auf Klages und Jünger. Klages, ein aggressiver, antiparlamentarischer, antimarxistischer, antisemitischer Ideologe, hat 1913 in seiner Rede an die deutsche, an die freideutsche Jugend auf dem Hohen Meister die Philosophie vertreten, dass Demokratie wörtlich die Massenkultur des Teufels ist. Er forderte ein elitäres Führerprinzip, das sich nur dann möglich machen lässt, wenn der Mensch und der Natur eine Einheit wird. Klages sah im Zweiten Weltkrieg den notwendigen Endkampf der weißen Menschen gegen das weltweite Judentum. Er war sozusagen lange Zeit einer der Vorreiter eines reaktionären Naturverständnisses. Dasselbe Friedrich Georg Jünger, der die Vernichtung des Menschen, des jüdischen Menschen, nicht schnell genug gehen könnte und deshalb Deutschland nationalistischer sein muss. Er kritisierte sogar die NSDAP, die ihm viel zu legalistisch war. Damals, in dieser Zeit, wurde von allen Naturschützern, mit Ausnahme der Naturfreunde, die Machtergreifung der NSDAP als Gewalt der Erlösung begrüßt. Man muss sich mal, die Ausnahmen, die wir hatten, war, ich habe das schon mal gesagt, Karl Liebknecht, der den bürgerlich-konservativen Naturschutz von Anfang an kritisiert hat. Das war natürlich Karl Renner, es waren die Naturfreunde. Aber das waren in der Naturschutzbewegung eben Einzelne. Ich will zwei Beispiele nennen. Der größte deutsche Umweltverband, den wir haben, dessen Vorgänger hat 1933 gesagt: Wir werden jetzt sofort die Hakenkreuzfahne hissen, denn wir wissen, es beginnt ein Jahrzehnt des Naturschutzes. Oder ein anderer großer Naturschutzverband hat bis Anfang der 70er Jahre den Landschaftsarchitekten von Hitler, der unter anderem für den Bau und die Begrünung von KZs zuständig war, zum stellvertretenden Vorsitzenden gehabt. Nur um auch die Geschichte nochmal klar zu machen. Ich sage deshalb, ich teile nicht die Position, die beispielsweise auch das Bundesamt für Naturschutz lange Zeit vertreten hat, dass die 1930er Jahre mit dem dafür zuständigen Hermann Göring als Heimatschutzminister und Forstminister, dass das die hohe Zeit des Naturschutzes war. Aber das ist die Position, die sozusagen von amtlicher Seite bis vor wenigen Jahren noch vertreten wurde. Wir haben als Naturfreunde einen Konflikt mit dem BFN angefangen, weil wir diese Interpretation nicht teilen können. Tatsächlich ist es so, dass wenn man die großen Interpreten der damaligen Zeit für den Naturschutz sieht, sie alle reaktionär und völkisch bis dorthin aus waren. So beispielsweise der verantwortliche Schreiber des Reichsnaturschutzgesetzes, Walter Schönichen. Er schreibt, die Auslöschung der Juden ist die wichtigste Frage des deutschen Naturschutzes. Oder Hans Klose, der mitgeschrieben hat und Abteilungsleiter im Ministerium war. Nur Blut und Boden, also die Verbindung deutschen Blutes mit deutschem Boden, den wir nach Osten erweitern müssen, vermag der richtige Naturschutz zu sein. Oder der NS-Landschaftsplaner Heinrich Wipken. Grausamkeiten der nicht-arischen Völker können wir nur beantworten mit der Zerstörung ihrer Länder und ihrer Natur. Wir müssen das Deutsche in ihre Gebiete einforschen. Oder Reinhold Tüngsen, für den bis heute jährlich ein Preis vergeben wird. Er hat die Autobahntrassen begrünt und Auschwitz mitgebaut. Er wird geehrt und bekommt heute noch Preise verliehen. Erst 2002 wurde auf Anregung des Umweltministeriums durch die Stiftung Naturschutzgeschichte und der Uni Bielefeld ein Fachkongress durchgeführt. Es gibt darin, man kann das lesen, ist alles dokumentiert, klare Beiträge, was dort alles getan wurde in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Und doch steht vorne als Fazit, wir können kein eindeutiges Urteil über diese Zeit sprechen. Damals hat Joachim Wolschke-Buhlmann und Gerd Gröning widersprochen und es gab 2 Jahre später einen Kongress und Gott sei Dank ist heute die Stiftung auf einer anderen Linie. Warum sage ich das Ganze? Weil wenn wir die Theorie der großen Transformation nehmen, dann sind wir immer in Entscheidungspunkten von 2 Seiten auf Änderungen ausgerichtet. Die eine Seite nimmt die Herausforderungen an und kommt zu einer Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft heute im ökologischen oder nachhaltigen Sinne. Der andere Pol ist immer der Pol, der alles zurückwerfen will. Jede Transformationszeit ist verbunden mit 2 Richtungen, nämlich dem Rückfall, dem reaktionären, restaurativen Rückfall oder der progressiven Weiterentwicklung. Wie das jeweils ausgeht, kann man im Vorhinein nicht sehen. Es kommt vor allem darauf an, wie stark die gesellschaftlichen Kräfte sind. Das ist dann der entscheidende Punkt. Und deshalb sage ich, gibt es ein paar Schlussfolgerungen, gerade für den Naturschutz. Der Naturschutz muss heute zur sozialen Gesellschaftspolitik werden. Nicht einfach nur Umweltpolitik machen, sondern sozial einordnen, ist der erste Punkt. Zweitens, er muss begründet werden mit einer klaren Abgrenzung zur AfD und ihrer Ideologie. Wir kommen an diesem Punkt der offensiven Auseinandersetzung gerade auch im Umwelt- und Naturschutzbereich nicht vorbei. Drittens, wir müssen die Umwelt- und Naturschutzfrage, also insbesondere vor dem Hintergrund des Anthropozäns, einordnen in der Frage, wie wir die Gesellschaft als Ganzes organisieren. Was heute überwiegend passiert, ist, dass Umwelt- und Klimaschutz sehr stark reduziert wird auf individuelles Verhalten. Nichts dagegen, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist die Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft und daran müssen wir auch festhalten. Und ich sage als Letztes, das Interessanteste für mich bei dem Anthropozän-Thema ist, dass das Anthropozän-Thema 2 Seiten eröffnet. Wenn man die weltweite Literatur über Anthropozän liest, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, ungefähr 2/3 bis 3/4 der Aufsätze und Veröffentlichungen sagt, das Anthropozän ist sozusagen der Niedergang der modernen industriellen Zivilisation. Das ist überwiegend. Beispielsweise in den USA war einer der Bestseller How to Die in Anthropozän. Nicht? Also wie stirbt man im Anthropozän? Ich halte diese Diskussion für eine Diskussion des Eingeständnisses von Versagen und Scheitern. Ich möchte, dass das Anthropozän die andere Seite, die also mit etwa 25, vielleicht mit einem Drittel der Veröffentlichung dokumentiert wird, aufgreifen. Nämlich das Anthropozän führt dazu, dass wir wieder über die Rolle des Menschen in der hochentwickelten industriellen Gesellschaft nachdenken müssen. Dass wir daraus Konsequenzen ziehen müssen, dass der Mensch zu einer abhängigen Größe der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung geworden ist und wie wir ihn wieder befreien können. Also wie die Emanzipation, also die Grundidee der Arbeiterbewegung, der modernen Reformbewegung, wie der erweitert werden kann auf ökologische Fragen. Das ist aus meiner Sicht auch die Konsequenz der Geschichte. Die Reaktionären waren alle gegen Demokratie und Emanzipation. Und die Umweltbewegung, wenn sie sich links und liberal reformerisch versteht, muss mehr denn je dafür stehen, wir sind Vorreiter für mehr Demokratie, für mehr Gerechtigkeit und für mehr Emanzipation des Menschen. Das ist das, um was es geht. Ich bin sehr froh darüber, dass das, was die AfD vorhat, bisher nicht durchgeschlagen ist. Aber man soll sich nicht täuschen. Es haben sich unglaublich viele Netzwerke in der Zwischenzeit für dieses Denken in neuer Form aufgebaut. Wir müssen dem widerstehen. Und dem kann man am besten nur widerstehen, wenn man eine eigene, konkrete Utopie von Zukunft hat. Das ist das, um was es geht. Ein explizit utopisches Denken vor dem Hintergrund der sozialen und ökologischen Herausforderungen. Und das erwarte ich von der Politik. Das ist das Neue, was wir heute brauchen. Und in dem Sinne sind wir kein Verband der Vergangenheit, sondern müssen auch ein Verband der Zukunft werden. Ich habe noch etwas gemacht zusammen mit Joachim. Wir haben eine Informationsbroschüre. Ich verweise nur darauf, die sind euch mit in die Unterlagen gegeben worden, zwei Informationsbroschüre. Eine davon ist Der Mensch am Steuer der Erde über das Anthropozän. Lest es. Vielen Dank.